Inforadio Podcast.
Forum Nachhaltiges Wirtschaften statt Wachstumswahn. Kann eine Wirtschaft wachsen mit sozialem, ökologischem Gewinn, ohne die Natur zu zerstören? Zukunftsexperten und Umweltforscher sind zuversichtlich. Wohlstand, so meinen sie, ist auch ohne gigantischen Ressourcenverbrauch möglich. Aber wie kann so etwas gehen? Die Wirtschaft greift nur zögerlich das Thema auf. Die Verbraucher scheitern nicht selten schon an der Plastiktüte im Supermarkt. Über Umweltschutz und sparsamen Ressourcenverbrauch diskutieren wir mit Gerd Billen, Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband. Professor Dr. Kreibich vom IZT, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, und Sebastian von Waldo, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes Die Jungen Unternehmer, so heißt das, nicht? Die Jawohl. Jungen Unternehmer, BJU, und Mitglied der ERW Industrieverwaltung GmbH. Ja, und dann hatten wir hier noch einen Umweltforscher eingeladen, der hatte auch zugesagt. Leider ist er noch nicht da. Vielleicht klappt es noch, dass er in dieser Stunde kommt. Das war Herr Professor Dr. Simonis, ehemaliger Direktor am Wissenschaftszentrum Berlin für Wirtschafts- und Umweltpolitik. Wie gesagt, er stand auf der Einladung, er hatte auch zugesagt, aber vielleicht ist was dazwischen gekommen. Ja, unser Thema ist ja nachhaltiges Wachstum statt Wachstumswahn. Die Worte sind ja sozusagen in aller Munde, nicht? Also Nachhaltigkeit, habe ich das Gefühl, wird immer so gebraucht, wenn man irgendwas Nettes sagen will. Das kommt gut an, das Wort. Und Wachstum liest man auch die ganze Zeit, weil man sagt, das muss wachsen, alles muss wachsen, damit wir die Schulden bezahlen können. Herr Kreibich, ist das nicht irgendwie ein Paradox, dass gerade diese Gegensätze zurzeit so inflationär verwendet werden?
Nun ja, also bis vor wenigen Jahren war ja das Wort Nachhaltigkeit gar nicht so beliebt. Und jetzt hat es fast jeder im Munde. Dazu müssen wir auch noch was sagen. Das wird natürlich auch ganz unterschiedlich gebraucht. Manche meinen ja sogar, es müsste nachhaltig wachsen. Und dagegen würde ich mich ziemlich stark wenden. Aber dieses Wort Wachstumswahn habe ich nicht gebraucht. Aber das war natürlich als Überschrift ganz geeignet. Da hat sich auch der Sender dafür stark gemacht. Aber es ist ja wirklich ein Wachstumswahn, den wir haben und den wir immer noch kultivieren. Sie können hernehmen, welches Programm von politischen Parteien. Sie werden immer wieder überall Wachstum, Wachstum, Wachstum lesen und damit sollen nach wie vor alle Probleme gelöst werden. Und ich möchte nur auf eins hinweisen, gleich mal am Anfang. Es gibt keine Größe auf dieser Erde, die immer nur wächst. Die einzige ist die, die die Wirtschaftswissenschaftler erfunden haben, nämlich Wirtschaftswachstum. Und das ist auch völliger Unsinn, weil natürlich nicht immer alles wachsen kann. Wo soll das alles hinwachsen? Denn der normale Bürger versteht ja auch unter Wachsen, dass da etwas quantitativ mehr wird. Und das, was später dann zum Beispiel durch Erhard Epler und andere in die Debatte gebracht wird, und wir sprechen vom qualitativen Wachstum, das ist ja schon ein enormer Sprung. Die entscheidende Frage ist aber die, müssen wir wirklich immer wachsen? Und ich war ja damals mit, hatte diese wirklich große Auszeichnung in der deutschen Delegation auf der Rio-Konferenz 1992, die von Klaus Töpfer geleitet wurde, wo auch wirklich wichtige Leute mit dabei in unserer Delegation waren. Und wir haben uns ganz intensiv dafür eingesetzt, dass eben auch international der Begriff Wachstum überhaupt nicht gebraucht wird. Und den brauchen wir auch nicht, denn in allen internationalen Dokumenten, von der Agenda 21 über die Rio-Deklaration, über die Millenniumserklärung, über das auch deutsche wunderbare Grundsatzprogramm, nämlich Deutschland auf dem Weg in die Nachhaltigkeit, Perspektiven für Deutschland, was die Bundesregierung entwickelt hat, wo es jetzt schon ungefähr 6 Fortschrittsberichte dazu gibt, taucht dann allerdings Wachstum wieder auf, aber eben ganz wenig und es wird immer der Begriff Entwicklung benutzt. Und wir haben uns ganz intensiv dafür ausgesprochen, dass eben der Begriff Sustainable Development, also nachhaltige Entwicklung, dass das international eingeführt wird. Und ich sehe auch überhaupt nicht ein, warum im Deutschen nicht dieser wunderbare Begriff Entwicklung benutzt wird, nämlich nachhaltige Entwicklung. Entwickeln tut sich immer alles. Der ganze Kosmos entwickelt sich, die Erde entwickelt sich, die Menschen entwickeln sich und so weiter. Aber es wächst eben nicht alles. Das Einzige, was vielleicht noch angeführt werden kann, ist die Größe Entropie. Und die sollte möglichst nicht immer wachsen, weil wir dann nämlich dem Wärmetod entgegengehen.
Wir haben ja auch einen Unternehmer hier auf der Bühne sitzen, leider keinen Gewerkschafter. Den würde ich nämlich auch gerne fragen, wenn der dann nicht mehr für seine Mitglieder mehr fordern kann. Ja, was bleibt denn da? Was müsste man denn vielleicht anders machen? Aber ein Unternehmer, der auf den Begriff Wachstum verzichtet, können Sie sich das vorstellen, Herr von Waldo?
Unglaublich schwierig. Aber vielleicht haben wir eine unterschiedliche Vorstellung davon, was Nachhaltigkeit ist und bedeutet. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ob ich das Ganze Wachstum nenne oder, wie Sie es genannt haben, Entwicklung, das ist für mich jetzt ehrlich gesagt der gleiche Wein, nur in zwei verschiedenen Schläuchen. Sie haben immer ein gewisses Wachstum und ich sehe auch nicht ihr negatives Bild darüber, wir dürfen nicht mehr Wachstum haben, weil ansonsten wachsen wir über uns hinaus und dergleichen und dann die Katastrophe, die Sie jetzt hier angezeichnet haben, wir verbrauchen unsere Welt. Sie müssen sich ja eins mal ganz klar vor Augen tun. Das, was wir an Wirtschaftswachstum hier haben in Deutschland und in Europa und in der Welt, haben wir gerade wieder eine Krise. Das heißt, wir haben sowieso eine Abflautung dieser ganzen Wachstum. Unsere Wachstumszahlen sind dementsprechend auch nicht gerade begeisterungsentfachend. Und Sie haben immer wieder Industriezweige oder Firmen, die pleite gehen, die vom Markt verschwinden. Es gibt fast kaum noch Kutschenhersteller, wie es vor 200 Jahren der Fall war. Es gibt nur noch einen großen Bahnbetreiber hier in Deutschland. Es gibt jetzt wieder ein paar neue, kleinere Betriebe. Das Gleiche können Sie auch bei den Amerikanern sehen. Da war es noch so, dass um 1900 gab es 1000 Automobilhersteller. Heute sind es noch eine Handvoll, vielleicht ein Dutzend und dergleichen.
Aber die stellen natürlich ein bisschen mehr her.
Aber es ist auch wiederum, es kommen immer wieder neue Wirtschaftszweige. Das Automobil war vor 100 Jahren halt noch gar nicht irgendwo auf dem Schirm. Das wird auch in Zukunft so sein. Wir haben jetzt gerade die Entwicklung, gerade beim Automobil, wieder in einer ganz anderen Branche. Das heißt, diese riesige Wirtschaft bewegt sich rüber Richtung Batteriebetrieb. Das heißt, irgendwo auch die nachhaltige Fortbewegung des Individualverkehrs. Von daher, ob Sie das jetzt Wachstum nennen oder Entwicklung, ist im Grunde genommen vollkommen egal. Aber die Quintessenz für jeden Unternehmer, solange ich keinen Gewinn mache, solange mir das, was ich mache, nichts bringt, und das ist ja auch irgendwo bei meinen Mitarbeitern so, das, was sie tun, die harte Arbeit, die meine Mitarbeiter leisten, soll ihnen was bringen. Und von daher ist jede Diskussion darüber, ob ich jetzt kein Wachstum mehr haben darf, weil das ist alles schlecht, halte ich für von vornherein für totgeboren, weil das bringt in die falsche Richtung.
Wie ist das denn eigentlich beim Konsum? Wenn Sie sich also jetzt hinstellen würden als Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband und sagen würde, also die, die ihre Umwelt lieben, sollen nicht mehr konsumieren. Können Sie sich das vorstellen?
Das kann ich mir gut vorstellen. Es muss aber nicht bedeuten zu sagen, liebe Leute, kauft nichts mehr. Also ich glaube, das muss man differenziert betrachten. Also wenn ich jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit können 90% der Verbraucherinnen und Verbraucher gar nichts anfangen. Die wissen nicht, die haben unterschiedliche Verständnisse. Die meisten verstehen darunter etwas, das mit Umweltschutz zu tun hat. Und ich kann einen wirksamen Beitrag als Privathaushalt zum Umweltschutz leisten, indem ich innerhalb von Produkten auswähle. Ich nehme das umweltfreundlichere Produkt gegenüber dem weniger umweltfreundlichen. Ich kann meinen Konsum reduzieren. Ich kann also auf Markt verzichten. Und ich kann ganz andere Wege gehen, die zunehmend auf Interesse stoßen. Carsharing, Teilen statt Besitzen, wo es gar nicht mehr wo Verbraucher sich davon lösen, dass sie unbedingt etwas selbst in ihren eigenen vier Wänden besitzen müssen. Also es gibt da sehr viele unterschiedliche Wege. Und ich glaube, ein Teil wird nicht ohne Verzicht gehen. Wenn ich mir angucke, der Raubbau an unseren biologischen Grundlagen, Schutz biologischer Vielfalt, das ist alleine mit neuen und anderen Produkten vermutlich nicht getan. Die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher übersetzen Nachhaltigkeit und diese Themen im Moment mit dem Stichwort Energie, Energiewende. Was habe ich davon? Was ist mein Vorteil, wenn Atomkraftwerke stillgelegt werden? Was kostet mich das? Also ich würde mal vermuten, das ist das vorherrschende Thema bei den Konsumenten.
Ian, machen Sie da eigentlich irgendetwas, also in dieser Richtung, dass Sie Verbraucheraufklärung machen oder Veranstaltungen, wo über dieses Umweltthema und problematisches Wachstum, nachhaltiges Wachstum oder nachhaltige Entwicklung diskutiert wird?
Das geschieht im Wesentlichen, das Thema Nachhaltigkeit geschieht im Wesentlichen bei der Energiefrage, wo wir also Energiesparberatung anbieten, Energiechecks anbieten, aber natürlich auch die Verbraucher darauf hinweisen, wie die politischen Zusammenhänge sind, was sozusagen auf politischer Ebene gelöst werden kann. Das zweite große Bereich der Nachhaltigkeit der Verbraucher, mag Sie überraschen, ist die Lage der persönlichen Finanzen. Also die Sicherheit der Altersvorsorge, die Sicherheit von Einlagen, die Nachhaltigkeit eines Finanzsystems, das ja völlig aus den Fugen geraten ist und nicht mehr den Kunden dient. Ich würde sagen, das ist in den letzten 4-5 Jahren mindestens genauso wichtig gewesen wie die anderen Themen.
Das wollte ich gerade fragen. Ist dieses Umweltthema so ein bisschen unter die Räder der Finanzkrise geraten?
Ich glaube nicht, dass es völlig unter die Räder gekommen ist. Aber zum einen gibt es eine ganze Reihe von Bereichen jetzt auch in Deutschland, wo viele erleben, dass sich Dinge verbessert haben. Also die Luft ist nicht mehr so schlecht. In unseren Flüssen kann ich wieder baden gehen. Also es hat ja wirkliche Erfolge im Umweltschutz in Deutschland gegeben, sodass, glaube ich, die Aufmerksamkeit nicht mehr so auf dem Thema ist wie vor 10, 15 Jahren.
Mhm. Worauf führen Sie das zurück, Herr Dr. Kranz?
Ja, ich wollte gerne nur noch mal auf Herrn von Waldo zurückkommen, ganz kurz. Sie wissen ja, Begriffe prägen ja auch Handeln. Und der Durchschnittsbürger versteht unter Wachstum eben, es wächst immer und wird immer größer und wird immer mehr. Und genau dagegen wenden wir uns. Und Ihre Beispiele, die waren ja hervorragend in meinem Sinne, dass nämlich Unternehmen auch nicht immer wachsen, sondern hin und wieder mal pleite gehen. Warum? Weil sie nicht mehr innovativ genug sind oder vielleicht nicht gut genug ihre Unternehmensstrategie ausgelegt haben. Das heißt, wir haben in der ganzen Menschheitsgeschichte immer Wellenbewegung und da wird was abgebaut, dann wird wieder was dazugenommen. Und das Schlimme ist ja, dass diejenigen, die diese Ideologie, diese Wachstumsideologie verbraten, die glauben immer, wenn alles wächst, wird alles besser. Und da kann ich Sie nur warnen. Wir haben nämlich zum Beispiel diese berühmten Indizes der Vereinten Nationen und der Weltbank für Lebensqualität. Und da ist festgestellt worden, dass seit 1976 in beiden Indizes, die Lebensqualität in den Industrieländern auch in Deutschland abnimmt, obwohl wir immer Wachstum hatten. Das heißt also, es gibt viel mehr Parameter, die zu beachten sind, nämlich glücklich sein, gesund sein, gute Umwelt zu haben, gute Luft zu haben, guten Boden zu haben, ins Wasser gehen zu können, in die Spree baden gehen zu können und so weiter. Das sind ja alles Lebensqualitätsparameter und die gehen dann im Wachstum völlig unter, beziehungsweise werden unter Umständen zerstört. Und wir sind dabei, zurzeit zu zeigen, Herr von Waldo, dass auch für Unternehmen gleichzeitig, das Wort gleichzeitig ist ganz entscheidend, ökonomische, ökologische und soziale Gewinne gemacht werden können. Was wollen Sie eigentlich mehr, wenn das funktioniert? Und das haben wir gezeigt im Bereich des Maschinenbaus, wir haben es gezeigt im Bereich des Anlagebaus, wir zeigen es im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnikindustrie und die Unternehmen sind begeistert. Das heißt also, wir haben heute schon Unternehmen, die beispielsweise mit 100% regenerativer Energie arbeiten und dabei sogar Gewinne machen, ökonomische Gewinne machen durch die Anwendung der regenerativen Energie oder durch hohe Energieeffizienz. Und das Problematische am Wachstum ist eben vor allen Dingen, wir verbrauchen in einer schamlosen Weise unsere Ressourcen, meine Damen und Herren. Das ist das eigentliche Problem. Wir haben begrenzte Ressourcen und ich sage Ihnen einen Satz. Wenn im 20. Jahrhundert die Arbeitsproduktivität um 4.500% gestiegen ist. Das heißt, das sind sozusagen, was früher 45 Menschen gemacht hat, macht heute noch einer. Aber die Ressourcenproduktivität um etwa 20-60%, dann müssen wir dieses Jahrhundert dazu machen, um die Ressourcenproduktivität genauso zu erhöhen wie die Arbeitsproduktivität.
Ja, Sie haben ja fast das Thema unseres zweiten Teils des Forums schon angeschnitten. Wir wollen gleich darüber sprechen, wie sowas funktionieren kann. Wie kann ich also Ressourcen effizienter einsetzen und was bringt das? Dazu gleich mehr. Wie nachhaltig wirtschaftet Deutschland? Wie verantwortungsbewusst handeln Unternehmer? Wie wichtig ist für Sie eine nachhaltige Produktion? Und was ist für den Verbraucher wichtig? Die Qualität, die umweltschonende Verarbeitung, die umweltschonende Produktion? Oder zählt in Deutschland letztendlich doch immer nur der Preis? Darüber diskutiere ich mit Gerd Billen, Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband, Professor Dr. Kreibig vom IZT, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, und Sebastian von Waldo, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes Die Jungen Unternehmer, BJU, und Mitglied der ERW Industrieverwaltungs GmbH. Ja, Herr Kreibig, Sie haben es eben schon gesagt, Wachstum und soziale, ökologische Gewinne schließen sich nicht aus, sondern die bedingen vielleicht sogar einander oder die passen zueinander. Vielleicht können Sie mal erklären, wie kann das denn eigentlich funktionieren?
Ja, wir haben eine ganze Reihe unterschiedlicher Strategien. Wir haben zum Beispiel die Strategie der Ressourceneffizienz. Die wird ja heute weitgehend auch in vielen Unternehmen angewandt. Heute weiß man, der Preis ist erheblich gestiegen für Energie, also muss man effizienter werden. Und die meisten Unternehmen, die heute im internationalen Wettbewerb, auch im nationalen Wettbewerb bestehen wollen, setzen alles daran, um ihren Energieverbrauch runterzusetzen, mit dem gleichen produktiven Ziel, nämlich genauso viel Produkte zu entwickeln oder sogar noch bessere Produkte zu entwickeln. Und das Gleiche kann man natürlich machen mit den materiellen Ressourcen. Man muss sich mal vorstellen, um ein Auto zu produzieren, müssen, sagen wir, das Auto hat eine Tonne, ein Geländewagen 2 Tonnen, fahren ja dauernd überall Geländewagen hier rum, als wäre man in der Atacama-Wüste. Und diese 2 Tonnen, dafür brauchen Sie das 20-fache an materiellen Ressourcen, um überhaupt dieses Auto zu produzieren. Das heißt also 40 Tonnen. Und insofern muss man sich mal überlegen, was das bedeutet. Um ein einziges Kilogramm Platin zu produzieren, müssen Sie 600.000 Kilogramm Abraum, Sonderabfall und Müll beseitigen. Und Sie müssen 1.800 Tonnen CO2 produzieren, um 1 Kilogramm Platin zu produzieren. Also wir müssen weg von diesen hohen Verbräuchen runter, und das geht. Wir haben es in vielen, vielen Unternehmen gezeigt.
Ich möchte Herrn von Waldo fragen, vielleicht stellen Sie mal kurz Ihre Unternehmen vor, die Sie verwalten. Was sind das für Unternehmen? Das passt ja ganz gut zur Automobilindustrie. Ja, denn Sie stellen Motorenblöcke her, nicht?
Ich schüttel nur sehr stark den Kopf, Herr Dr. Greibig. Sie schmeißen jetzt dem Publikum Zahlen an den Kopf, die sind dann sehr schön, die sind ja auch sehr griffig, ne? 2 Tonnen und dann 40 Tonnen. Haben Sie denn auch mal bitte überprüft, wie viele von diesen eingesetzten Tonnen schon nachhaltig verwendet werden?
Einiges ja, anderes nicht.
Ja, aber da bitte, dann müssten Sie das doch jetzt hier auch mal aufhören. Ich habe das jetzt gerade so verstanden, um ein SUV, 2 Tonnen, die einen oder anderen sind dann auch noch mal ein bisschen schwerer, herzustellen, muss ich 40 Tonnen verschwenden. Verbrauchen. Das war gerade Ihre Quintessenz, und das ist
zum großen Teil,
das ist definitiv nicht der Fall. Die Unternehmen, die wir in der Industrieverwaltung führen, sind beides Gießereien. Wir stellen auf der einen Seite stellen wir Motorenblöcke her, das, was in jedem Fahrzeug vorne momentan noch drin werkelt, und dazu noch in einem anderen Unternehmen Stahlturbolader. Den Rohstoffeinsatz, den wir haben, ist zu 100% recycelt. Das Eisen, den Stahl, den wir haben, das sind Verschnittmengen, das sind alte Eisenbahnschienen, das sind alte Motorblöcke, das ist Kreislaufmaterial, weil Sie haben bei diesem Industrieprozess Bereiche, die am Produkt nachher dranhängen, die müssen Sie entfernen. Also von daher, wir verschwenden keine neuen Ressourcen, sondern wir verbrauchen oder gebrauchen alte Metalle, Schrotte, und führen ihnen einen neuen Zweck zu. Und das zieht sich durch die gesamte Bandbreite der Industrie. Die deutschen Unternehmen, auf denen Sie hier, wie ich jetzt finde, etwas zu Unrecht rumhacken, machen schon seit Jahrzehnten diese Nachhaltigkeit. Aber nochmal, was genau verstehen Sie unter Nachhaltigkeit? Wo fängt der Umweltschutz an? Oder was genau bezeichnen wir alles als Umweltschutz? Das sind alles so schwammige Begriffe. Und jetzt hier zu sagen, unsere Unternehmen verbrauchen einfach nur und scheren sich, Entschuldigung, ein Dreck um die Umwelt, das kann ich einfach nicht so stehen lassen. Es gibt wundervolle Beispiele, da stimme ich Ihnen zu, in der deutschen Industrie, die sich wirklich dafür einsetzen, dass die Rohstoffe schonend eingesetzt werden, dass Energie nicht verschwendet wird ohne Ende und natürlich, dass auch die Mitarbeiter in ihrer Form und ihren Möglichkeiten nachhaltig eingesetzt werden, länger arbeiten können, Work-Life-Balance, das Homeoffice, Vereinbarkeit mit der Familie und dergleichen. Nur am Ende des Tages muss das Ganze bezahlt werden.
Herr von Waldo, ich habe doch überhaupt nicht, Sie haben Worte benutzt, die ich überhaupt nicht benutzt habe. Ich würde niemals sagen, dass die Energie, dass die Industrie nur verschwenderisch arbeitet. Ich sage, wir haben heute immer noch einen riesigen Ressourceneinsatz und Ressourcenverschleiß. Wenn Sie beispielsweise sagen, Sie machen Kreislaufwirtschaft, dann haben wir das schon vor 30 Jahren propagiert. Das ist genau der richtige Weg. Das ist nämlich Nachhaltigkeit. Wenn man die Rohstoffe wieder vollkommen in den gleichen Qualitätskreislauf zurückholt, beispielsweise bei Stahl ist das ja besonders günstig, bei Aluminium ist das günstig, bei Kupfer ist das günstig und so weiter. Und auch bei den seltenen Metallen zum Beispiel, Iridium, Indium und so weiter. Aber wenn man jetzt ein Auto produziert, sonst bräuchten wir ja gar keine Minen mehr, was sozusagen von der Erzerschließung bis hin zur Produktion und zum Verkauf kommt, dann haben Sie in der Tat einen Verschleiß, der ist 20 Mal so hoch, wie das Auto selbst an Gewicht und Ressourcen hat.
Ja, vollkommen richtig, aber das ist
Moment,
ja wieder das Wachstum,
noch eins,
was Sie
also
gesagt haben.
Also ich gehe ja mit Ihnen jetzt konform. Wenn Sie sagen, wir machen schon Kreislaufwirtschaft, dann sind wir genau auf dem richtigen Weg der Nachhaltigkeit.
Gut. Herr Bill?
Ich würde mal die These in den Raum stellen, dass die Frage der Nachhaltigkeit eines Produktes für die allermeisten Konsumenten nicht das entscheidende Kaufmoment darstellt. Es ist ein Moment. Da brauchen wir gute, verlässliche Informationen, da brauchen wir vergleichende Informationen. Aber wir müssen uns ein bisschen dafür hüten, dass wir die Welt schöner reden, als sie ist. Ein paar Dinge sind besser geworden. Unsere Fernseher werden immer größer, wir werden immer gigantischer. Auf der einen Seite achten wir beim Einkauf auf regionale Lebensmittel, aber jedes exotische Angebot geht mindestens genauso gut im Supermarkt. Und deswegen finde ich, ist der eine Punkt, wie kann man die Dinge effizienter machen? Da würde ich Ihnen immer sagen, immer zustimmen, das muss man machen aus Gründen der Ressourcenschonung. Wir wollen ja auch noch in ein paar hundert Jahren viele, viele Produkte herstellen. Man muss auch Energie sparen, aber man muss auch das, was nachhaltiger ist, irgendwie schick und interessant und sexy machen, dass es von den Konsumenten auch gekauft wird.
Also ja, aber um
ein Beispiel ist SUV zu bleiben. Da können Sie noch so große Zahlen draufschreiben, was da an CO2 ausstößt. Ich glaube, der wird erst dann unattraktiv, wenn der Mann oder die Frau, der morgens die Kinder zur Kindertagesstätte fährt, merkt, er ist der Einzige, der mit zum dicken Schlitten kommt und alle anderen kommen mit dem Elektroauto. Also es geht um soziale Normen, die Kaufentscheidungen und Verhalten sehr stark bei uns einfach mit beeinflussen.
Gibt es denn ein Siegel, ein Nachhaltigkeitssiegel, das den Verbraucher darüber informiert, wie das Produkt hergestellt wurde? Das gibt es doch gar nicht. Wie kann der Verbraucher sich dann orientieren?
Also wir haben einzelne Siegel für verschiedene Produktgruppen. Bio ist ein sehr gutes Siegel, weil es auch überprüft wird, man die Anforderungen da auch gut festlegen kann. FSC gibt es bei Holz, MSC gibt es bei Fisch. Ein einheitliches Siegel gibt es nicht, weil es auch unendlich schwierig wäre, die verschiedenen Parameter zu vergleichen. Also Wasserverbrauch, Ressourcenverbrauch. Es gab schon eine Reihe von Ansätzen, ob man das in einen Siegel packen kann. Nach meiner Kenntnis ist das aber methodisch am Ende nicht erfolgreich gewesen. Sodass man eher gucken muss von Produktgruppen zu Produktgruppen. Bei Holz ist das Problem, kommt es aus einer nachhaltigen Bewirtschaftung, kann ich das erkennen und da haben wir Siegel.
Haben Sie denn das Gefühl, dass der Verbraucher daran interessiert ist oder ist der deutsche Verbraucher doch eher an dem Preis interessiert? Es gibt ja diesen Spruch bei dem Franzosen, bei Lebensmitteln zum Beispiel, muss es gut schmecken, beim Italiener muss es gut aussehen und beim Deutschen muss es billig sein.
Ja, das ändert sich gerade. Also bei Lebensmitteln stellen wir deutlich fest, dass die Bedeutung des Preises bei 65% der Verbraucher zurückgeht. Die achten mehr auf die Qualität. Wir haben allerdings auch eine Reihe von Verbrauchern, denen ist völlig egal, was sie essen. Denen können sie irgendwie Sägemehl auf den Tisch stellen, das essen die.
Wie viel Prozent sind das?
Das sind ungefähr 10-15%, die überhaupt nicht darauf achten, was sie essen, wie sie essen und wann sie essen. Und da gibt es eine Schicht, die haben wenig Geld. Also die achten natürlich sehr viel stärker auf den Preis. Aber insgesamt kann man bei Lebensmitteln sagen, das Thema wie wie Tierhaltung, Klimaschutz dazu geführt haben, dass die sogenannten Prozesseigenschaften von Lebensmitteln, also wie werden sie hergestellt, wie werden sie verarbeitet, wichtiger geworden sind. In anderen Sektoren, im Bereich von allem, was mit Telekommunikation zu tun hat, gibt es ein zunehmendes Interesse am Energieverbrauch, also wie viel verbrauchen Geräte auch in der Herstellung, im Betrieb. Und von daher gibt es schon eine ganze Reihe guter Entwicklungen, dass Verbraucher diese Themen stärker aufgreifen.
Verbraucher würden die Themen gerne stärker aufgreifen, aber was Sie gerade gesagt haben, ist, glaube ich, das große Problem für viele Verbraucher zu Hause im heimischen Supermarkt und dergleichen oder auch bei unseren heißgeliebten SUVs, die Komplexität oder die Schwierigkeit, sich wirklich nachhaltig da verhalten zu können, immer und sicher zu sein, das ist etwas, wo wir auch noch ganz groß dran arbeiten müssen. Also nicht nur die Industrie, die ihren Teil dazu beitragen kann, mit Sicherheit auch noch mehr. Wir sind da noch lange nicht am Ende, aber wir sollten auch auf jeden Fall gucken, dass, wenn wir solche Dinge anschieben, es auch dem Verbraucher so einfach wie möglich machen, wirklich nachhaltig und dann auch gerne umweltschonend zu konsumieren.
Das ist ein Problem. Ich nehme jetzt mal die Autokennzeichnung. Da hat es die Automobilindustrie ja geschafft, dass nicht nur der CO2-Ausstoß der Indikator ist, sondern der ins Verhältnis gesetzt wird zum Gewicht. Und das hat zur Folge, dass der Leopardpanzer eigentlich in die beste Klasse dieser Autokennzeichnung kommt. Nun kaufen den nicht so viele Verbraucher. Aber hier kann man sagen, dass die Kennzeichnung zu einer gezielten Verwirrung und Fehlinformation der Verbraucher beiträgt, weil sie nicht offen und klar und ehrlich ist.
Aber ich glaube ja, dass in so Städten, in so Großstädten wie Berlin, solche Leute auch irgendwann mal zur Vernunft kommen, weil sie einfach keinen Parkplatz mehr finden. Ich fahre zum Beispiel einen ganz kleinen Wagen und der ist ganz süß und schnuckelig. Ich sage auch nicht die Firma, ich bin da total zufrieden mit. Und ich finde überall was. Ich kann mich hier hinstellen und da hinstellen, ohne große Probleme. Vielleicht werden die SUV-Fahrer dann irgendwann mal vernünftig und fahren dann auch kleinere, vielleicht auch Elektroautos, die dann vielleicht auch sehr viel preiswerter sind.
Solange die Autos stehen, ist es ja in Ordnung.
Ja, wie kann man mit den Ressourcen effizient umgehen?
Wir haben bei der Gießerei, zumindest bei der Eisengießerei, müssen Sie sich das folgendermaßen vorstellen: Alles, was nachher Block ist, muss vorher Luft sein. Und drumherum müssen Sie eine verlorene Form herstellen. Die werden bei Eisen- und bei Stahlgießereien in Sandform gemacht. Das ist Quarzsand, den wir hier in Deutschland noch abbauen können. Und auch diese Soße ist in einer gewissen Maße endlich. Wir haben unglaublich viel davon, aber dann kommt wieder die Reichweite dazu und auch der Transport wird dazu immer teurer. Also von daher sind wir da wieder sehr, sehr stark daran interessiert, diese Ressource mehr und mehr wieder aufzubereiten. Technische Maßnahmen sind dazu erforderlich. Dazu brauche ich wieder Geld. Das kann ich wiederum nur über Gewinne realisieren, um dementsprechend da meinen Neuverbrauch immer weiter zu reduzieren. Es gibt Unternehmen, die schaffen mittlerweile 98%. Wir, das sage ich ganz offen, hinken dem noch entsprechend hinterher, weil von unserem Standort heraus es sich noch nicht bis dato gelohnt hat. Der Kostenfaktor ist einfach zu groß.
Also effizienter mit dem Sand umgehen, das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz. Das ist, glaube ich, ein Ansatz, den Sie auch mit dem VDA verfolgen.
Zum Beispiel festgestellt, dass die sogenannten seltenen Metalle, also ich hatte schon genannt Indium, Iridium, Platin und so weiter, dass die immer wichtiger werden, weil wir ja in die Hightech-Bereiche gehen, wo diese Metalle häufig gebraucht werden als Dotierungsmaterial oder zum Beispiel als Katalysatorenmaterial und so weiter. Und jetzt passiert Folgendes. Es kann Ihnen passieren, dass die Preise so schnell ansteigen. Wir hatten das von 2009 bis 2011. Da ist Iridium innerhalb von 2 Jahren um das 20-fache gestiegen, was im Übrigen ein Grund war, weshalb auch unsere Solarindustrie Probleme bekommen hat. Wenn wir also viel weniger Iridium verbrauchen, und da gibt es dann entsprechende Möglichkeiten, wie man Strategien aufbaut, dann hat man natürlich nicht dieses Problem damit. Aber ich möchte auch mal positiv sagen, ist ja viel passiert. Schauen Sie die ganzen Haushaltsgeräte, ob das jetzt eine Waschmaschine ist oder ob das ein Geschirrspüler ist, was Sie auch hernehmen, eine Schleuder. Da haben wir ungefähr im Schnitt, sage ich mal, jetzt höchstens noch 30-35% des Wasserverbrauchs. Wir haben etwa 30-40% des Energieverbrauchs von ungefähr vor 10 Jahren. Und wir haben weniger chemischen Einsatz, was Waschpulver anbelangt und so weiter, auch erheblich reduziert. Das sind Riesenerfolge. Wir müssen eben auch die Verbraucher dazu kriegen, dass sie wirklich die besseren Produkte, häufig stehen nebeneinander, die gleichen Waschmaschinen mit den gleichen Preisen, die eine verbraucht 30% weniger Energie, die andere mehr, und trotzdem kaufen sie die mit mehr Energieverbrauch. Manchmal versteht man es überhaupt nicht mehr. Oder eben beim Auto. Sie fahren ein kleines Auto, ich fahre ein ganz kleines Auto. Das geht doch wunderbar. Ja, ich kann sogar meine Enkel alle mitnehmen. Also insofern muss man doch nicht unbedingt so einen riesen Schlitten haben, der 16, 18 oder 24 Liter als Geländewagen verbraucht, zumal wo hier überall glatte Straßen sind.
Also es ist ja natürlich auch heute schon gut ausgezeichnet, man kann das sehr schön sehen mit dem A++, da sagt man A, super, das könnte man kaufen, aber der Preis ist natürlich dann auch entsprechend höher. Was mich aber bei diesen Produkten total ärgert, ist diese Kurzlebigkeit der Produkte.
Das höre ich ja überall mit dem eingebauten Verschleiß. Ich habe extra meine Kollegen von der Stiftung Warentest gefragt, die ja nun viele Geräte untersuchen und auseinandernehmen, und sie sagen, sie finden keine Bestätigung, dass hier als bewusste Strategie Teile eingebaut werden, die nicht so lange halten. Das kommt vor, aber dass es eine gezielte Strategie ist, trifft nicht zu. Wir haben gegenwärtig in Deutschland das Problem, dass zu viele Leute alte Kühlschränke haben, die 10 Jahre und älter sind. Die fressen so viel Energie, dass es effizienter wäre, man würde die jetzt auswechseln und nicht warten, bis sie in 8 Jahren ihren Geist aufgeben. Wir haben ein ähnliches Problem im Moment bei alten Heizungsanlagen. Die Deutschen scheinen, was ja gut ist, so eine Scheu zu haben, Dinge früher auszusortieren.
Ich habe noch eine Sache, die mich auch aufregt und ich glaube andere Verbraucher auch, das sind die Plastiktüten. Und wenn ich dann die Weltmeere sehe, wie die zugemüllt werden mit dem Plastik, dann frage ich mich auch, müssten wir Verbraucher da mehr Druck machen?
Wir haben nun beim Plastik, die meisten Sachen landen ja in der gelben Tonne. Da findet eine stoffliche Wiederverwertung dann auch statt. Ich halte das Thema Plastiktüten nicht für ein vorrangiges Umweltproblem, auch wenn ich mir jetzt hier keine Freunde mache in dem Raum oder bei den Umweltverbänden. Wenn, das ist ja das, was Herr Kreibis sagte, wir haben Dinge, wir benutzen Dinge. Wichtig ist es, dass wir eine Kreislaufwirtschaft entwickeln, um die Rohstoffe oder die Energie, aber am besten eine stoffliche Verwertung so weit wie möglich sicherzustellen. Und der Anteil an Plastik, den ich im Jahr mit Plastiktüten habe, wenn ich den vergleiche mit anderen Produkten, die ich benutze, die auch aus Kunststoffen sind, da ist ein Vielfaches. Und ob nun ein Verbot oder eine Besteuerung von Plastiktüten hier an der Stelle wirklich hilft, da mache ich 3 Fragezeichen.
Wie sieht es eigentlich aus mit mehr Lebensqualität? Wie kann man einen sozialen, ökologischen Gewinn erzielen? Darüber wollen wir gleich diskutieren. Bleiben Sie dran. Unsere Marktwirtschaft ist auf Wachstum ausgerichtet. Umweltschützer fragen, ob dieses Mehr mit der Nachhaltigkeit vereinbar ist. Wie müsse die Politik die Wirtschaft eigentlich ausrichten? Und würde diese Entwicklung auf Kosten des Wohlstandes gehen? Schwierige Fragen. Wir hoffen auf Antworten von unseren Gästen. Gerd Billen, Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband, Professor Dr. Kreibich vom IZT, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, und Sebastian von Waldo, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes der jungen Unternehmen, BJU, und Mitglied der IRW Industrieverwaltung GmbH. Und das Forum, das machen wir zusammen mit der IZT. Herr Kreibich, Sie haben in dem ersten, zweiten Teil aufgezeigt, dass wir nicht unbedingt Wachstum brauchen.
Also wir können zum Beispiel zeigen in Zusammenarbeit mit Unternehmen, ich hatte es vorhin schon angeschnitten, wenn wir weniger Ressourcen einsetzen, dann muss man natürlich Intelligenz reinstecken. Das heißt, man muss neue Strategien entwickeln. Das ist fast in allen Branchen möglich. Ist natürlich auch im Haushalt möglich. Es ist nicht nur auf die Unternehmen beschränkt. Wir brauchen also Unternehmen, die immer wieder darüber nachdenken und ihre Ingenieure, aber auch ihre Manager dazu sozusagen anhalten, hier entsprechend effizienter zu werden. Das zweite ist Einsatz von Sonnenenergie, das heißt regenerativen Energien insgesamt oder Windenergie, also alles, was sozusagen aus regenerativen Energien gewonnen wird, und nachwachsenden Rohstoffen. Nun, bei den nachwachsenden Rohstoffen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da darf man nicht zu viel verbrauchen, weil wir ja unser Grün auch auf der Erde brauchen. Aber wir können einen ganzen Anteil davon abbauen und in Wertstoffe und Werkstoffe zu transformieren. Und dann kommt eben die Kreislaufwirtschaft. Und das Interessante ist, dort, wir haben heute ganz klare empirische Ergebnisse, wo Unternehmen solche Entwicklungen fördern, sind die Mitarbeiter viel motivierter als in anderen Unternehmen, auch weil sie natürlich wissen, wir produzieren bessere Produkte.
Sagen Sie das nur oder gibt es tatsächlich Studien dazu?
Nein, das gibt es Studien. Das ist alles untersucht worden. Das heißt, wir haben dort eine hohe Motivation. Wir haben weiterhin eine empirisch festgestellte Grundlage, dass die Unternehmen, die heute stärker nachhaltig wirtschaften, auch wesentlich erfolgreicher im nationalen und internationalen Wettbewerb sind. Sie sind sozialer, sie haben dann entsprechend auch zum Beispiel Möglichkeiten, den Mitarbeitern mehr soziale Rechte einzurichten, ob das jetzt beispielsweise mehr Urlaubstage ist oder ob das möglicherweise auch ein Kindergarten ist, der angeschafft wird, was auch immer. Also jedenfalls gibt es eine ganze Menge soziale Entwicklung. Aber das Entscheidende, was ich auch als sozial besonders interessant finde, dass das Unternehmen eben auch langfristig viel erfolgreicher ist und damit natürlich viel stärker auch die Arbeitsplätze in der Zukunft erhält, weil es eben erfolgreicher ist im Wettbewerb. Und das halte ich nun für einen ganz entscheidenden Punkt.
Das sind dann Unternehmen, die sich besser auf dem Markt quasi einrichten und dadurch eben auch im Unternehmen mehr darüber nachdenken, wie sie etwas besser machen. Die also nicht nur produzieren um des Produzierens willen, sondern eben das, was sie machen, auch reflektieren. Herr van Waldo, fühlen Sie sich hier angesprochen, wenn Herr Kralbich so schwärmt von Unternehmen, die nachhaltig produzieren, die sozialer zu ihren Mitarbeitern sind, die eben dann auch besser auf dem Markt aufgestellt sind? Fühlen Sie sich da angesprochen? Ich meine, Sie versuchen ja auch, effizienter zu arbeiten.
Selbstverständlich, ich denke, da darf ich stellvertretend für alle mittelständischen Unternehmen hier in Deutschland, also die familiengeführten Unternehmen in Deutschland, reden. Die haben nur ein Riesenproblem. Die sind zum Teil in Märkten unterwegs, die das, was sie da vorschlagen, was auch schön und gut ist und was ich jetzt auch nicht irgendwie schlecht reden möchte, nach dem Motto, das will ich nicht, ich will es, aber kann es mir zum Teil auch einfach nicht leisten.
Können Sie sich nicht leisten?
Ich kriege vom Staat mehr und mehr aufgedrückt mit Vorschriften und da finde ich es halt das Problem. Ich glaube, wir in Deutschland sind grundsätzlich ein sehr, sehr sozialer Staat und wir möchten sehr viel füreinander tun, also das glaube ich wirklich, das ist jetzt nicht einfach nur so daher geredet. Und dann ist ein Betriebskindergarten, da ist ein Homeoffice, da ist eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also sprich flexible Arbeitszeiten und dergleichen, Sportmöglichkeiten für meine Angestellten und dergleichen. Das ist alles schön und gut, das halte ich auch für richtig und das ist mit Sicherheit auch langfristig gesehen ein hervorragendes Mittel, um meine Mitarbeiter in einem ganz anderen Maß, als es bis dato war, an mein Unternehmen zu binden. Würde ich auch alles sehr gerne machen, nur ich muss es bezahlen. Und der Staat macht es sich aus wiederum sehr einfach und geht einfach hin und sagt, ihr müsst das machen, weil ich es euch vorschreibe.
Aber ich kenne keine Rechtsvorschrift, die sagt, Sie müssen Betriebskindergarten gründen.
Das kommt noch. Warten Sie bis zum 1. August, bis der Kita-Kinderplatz dann wirklich rechtskräftig ein Anspruch da ist. Es gibt heutzutage schon einige Kitas, die kriegen Anrufe von Eltern, die sagen, ich habe doch jetzt einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Wo ist der? Und dass viele Kommunen hochverschuldet nicht die Flexibilität, eben schnell mal neue Kita-Plätze zu schaffen, dieses Problem einfach auslagern an die Unternehmen und an die rantreten, und das ist jetzt nicht einfach nur ein Horrorszenario, was kommen wird, sondern das passiert mittlerweile, die gehen an die Unternehmen ran und sagen, ihr müsst einen Betriebskindergarten machen. Würde ich ja auch ganz gerne, nur bei den Auflagen, die wir hier wieder haben in Deutschland, das dann wirklich, ich meine, wir reden hier von den Kindern, also die Zukunft, die Nachhaltigkeit schlechthin. Dass ich da einen ordentlichen Kindergarten für haben muss, steht außer Frage.
Dass Kinder nachhaltig sind, habe ich mir noch gar nicht gedacht.
Man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass die Unternehmen in vielen Bereichen enorm entlastet wurden. Energiepolitik, wir haben über 3000 Unternehmen, die von der EEG-Umlage befreit sind. Das heißt, wir als Verbraucher bezahlen sehr viel, um die Wettbewerbsfähigkeit von deutschen Unternehmen herzustellen. Und ich könnte viele andere Beispiele nennen. Ich wehre mich nur so ein bisschen gegen den Eindruck, nach dem Motto, die armen Unternehmen, die werden jetzt mit Vorschriften und Anforderungen überstülpt. Es gibt eben auch eine andere Seite und die spüre ich in Berlin jeden Tag, Wenn ich nämlich gegen Unternehmen und deren Verbände kämpfen muss, weil die sich Vergünstigungen, weil die sich Besonderheiten in allen möglichen Märkten sozusagen durch Beeinflussung von Gesetzgebung, von Regulierung herausnehmen lassen. Da gibt es tausende von Beispielen. Und aus Verbrauchersicht ist ja immer interessant, wenn es darum geht, sorgt der Staat dafür, dass wir über Produkte oder über Unternehmen eine wahrhaftige, eine gute Information und Bewertung kriegen. Die Energiekennzeichnung mit dem A+ und dem A++ verstehen ganz viele nicht. Sie wissen nicht, dass der Unterschied zwischen dem einen Plus und dem anderen mal 50% sind, mal 10% sind. Dass aber so eine Kennzeichnung zustande kommt, die unmittelbar mein Einkaufsverhalten beeinflusst, weil ich nicht das beste Produkt kriegen kann, das hat viel mit dem Einfluss von Unternehmen zu tun, die eben auf Regulierung ganz stark einwirken.
Wir sind nicht alle ein Audi, ein Volkswagen, ein Siemens. Wir sind auch nicht alle Apple und haben unsere Firmensitze irgendwo in Irland und zahlen gar keine Steuern. Wir sind vor Ort, wir sind bei den Leuten, die bei uns arbeiten, um die Ecke und zahlen da unsere Steuern. Und wir versuchen da möglichst nachhaltig und vor allen Dingen auch sozial zu agieren. Ja, Vergleichen Sie uns bitte nicht mit diesen Riesenkonzernen.
Das finde ich auch gut. Und ich glaube, was uns eint, ist, dass wir für gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen uns einsetzen. Ich finde es unerhört, dass Apple keine Steuern zahlt, dass die in Irland gerade mal 3% Steuern zahlen, 2%. So, da finde ich, beim nächsten Handykauf überlege ich mir, von welcher Firma ich das Handy kaufe. Das kann ich aber nicht individuell lösen. Da brauchen wir faire Wettbewerbsbedingungen. Es kann nicht sein, dass Amazon keine Steuern zahlt, aber der Buchhändler um die Ecke nicht weglaufen kann und seine Steuern zahlt. Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen in Deutschland wegen strengerer Umweltauflagen auch einen höheren Aufwand hat, aber Billigprodukte aus anderen Ländern unter anderen Bedingungen mit weniger Auflagen einfach so in das Spiel eintreten können.
Sie haben das eben ganz schön gesagt, dann kaufe ich eben keinen Apple mehr. Jetzt sieht man noch die Macht der Verbraucher. Ist das den Verbrauchern eigentlich bewusst, was für eine Macht sie haben? Also ein Beispiel von Bangladesch, dieser schreckliche Unfall. Eine Textilfabrik, vielleicht zu kurz zur Erinnerung, ist eingestürzt. Über 1100 Menschen sind da umgekommen. Und auf einmal ging das ganz ruckzuck. Haben 32 namhafte Unternehmen eine Vereinbarung unterschrieben, dass sie also sich demnächst darum kümmern werden, wie die Produktionsbedingungen vor Ort aussehen. Das heißt, die Verbraucher haben doch eine enorme Macht. Die könnten sie doch auch mal einsetzen.
Ja, das tun sie auch bisweilen. Also das Beispiel Einhaltung von Sozialstandards ist ein Thema, was Verbraucher schon über die letzten 10, 15 Jahre beschäftigt hat. Es wird allerdings, wie auch im Lebensmittelbereich, häufig nur aktuell über Skandale. So, dann erschrecken die Leute, dann erleben sie Pferdefleisch in der Lasagne oder andere Dinge, die nicht hingehören.
Amazon, Arbeitsbedingungen.
Und da gibt es manchmal ein Zeitfenster, in dem die Unternehmen entweder zusammenzucken und sagen, oh, jetzt müssen wir uns ändern. Die Risiken für unsere, die werden für uns zu groß. Oder es ist eine Frage des Gesetzgebers. Bei der Bangladesch-Geschichte frage ich mich persönlich, wieso man dafür die letzten 10 Jahre hat verstreichen lassen. Das sind alles keine neuen Dinge. Aber es ist gut, wenn es jetzt besser wird. Also es ist Macht da, aber es ist nicht bei allen Produkten, es ist nicht in allen Wirtschaftszweigen gleichermaßen wirksam. Es fällt uns da einfach, wo wir häufig einfach wechseln können. Also ich kann, wenn mir irgendwie das Kotelett der Firma A, wenn mir das nicht zusagt, weil die in ihren Schlachtereien Leute zum Stundenlohn von 3,50 Euro beschäftigen, da kann ich an die Theke daneben gehen, kann man was anderes kaufen. Wenn ich ein Auto habe, dann habe ich das 10 Jahre oder 15 Jahre.
Herr Kreibich.
Ja, also ich bin vollkommen Ihrer Auffassung. Der Verbraucher hat im Prinzip eine große Macht. Die Macht ist nur sehr differenziert und diversifiziert. Das heißt, sie verteilt sich. Und nur dann, wenn sozusagen in gleiche Richtung die Verbraucher sich verhalten, eben zum Beispiel zu qualitativ besseren oder ökologisch vernünftigeren Produkten greifen, dann ist das auch für die Unternehmen gut, weil nämlich dann die Unternehmen sehr stark angespornt werden, diese Produkte in dieser Weise zu verbessern.
Genau.
Und das heißt natürlich, dass dann diese Produkte auf dem nationalen und auf dem Weltmarkt viel größere Chancen haben, weil diese Produkte dann auch im Ausland weniger Energie verbrauchen, auch im Ausland weniger CO2 emittieren und so weiter.
Wenn wir zum Beispiel so ein Ranking hätten, was machen eigentlich diese Unternehmen? Wie gehen die mit ihren Mitarbeitern um? Zahlen die über Tarif? Kümmern die sich um die Kinder? Ist die Produktion effizient und ist die Produktion nachhaltig? Ich meine, das wäre natürlich ein super Ding, nicht? Da könnte man einfach im Internet nachschauen und sagen, okay, hier kaufe ich nicht. Und das wäre, wie Herr Kreibich ja eben auch schon dargelegt hat, natürlich auch ein Ansporn, nicht?
Ja, das
für
ist
die
Vorschlag,
Unternehmer dann.
Ein Vorschlag, den wir der Bundesregierung gemacht haben, den die jetzige Koalition aber nicht aufgegriffen hat. So eine Art Unternehmenscheck, wo ich einfach objektive und überprüfbare Informationen habe, was Unternehmen tatsächlich tun und wo auch dargestellt wird, ob sie es tun. Denn wir stellen leider fest, und das macht die Stiftung Warentest ja auch von Zeit zu Zeit, dass bisweilen behauptet wird, Unternehmen tun Gutes. Wenn man das dann mal überprüft, ist es nicht der Fall. Auf der anderen Seite haben wir gerade in Deutschland sehr viele mittelständische Unternehmen, die reden nicht jeden Tag über das, was sie tun, die tun aber sehr viel Gutes. Mhm. Und die stehen im Schatten der großen Unternehmen mit ihren wundervollen Nachhaltigkeitsberichten, obwohl die vermutlich für das, was so in den Städten und auch im ländlichen Raum trifft, viel wichtiger sind, viel stärker ihre Verantwortung wahrnehmen. Aus Verbrauchersicht wäre es sehr wichtig, hier gute, verlässliche Infos zu kriegen, um mir dann selbst ein Bild von den Unternehmen zu machen.
Ich habe dann noch eine Frage. Wer sollte denn diese Informationen sammeln? Ich meine, das ist ja auch nicht so ganz einfach, nicht, sowas zu bewerten dann.
Nein, das kann die Stiftung Warentest machen. Es gibt andere Einrichtungen, die es machen können. Entscheidend ist es ja, dass es Institutionen sind, denen die Verbraucher zu Recht vertrauen. Also die seriös sind, die sich dem Ganzen auch wissenschaftlich unterfüttert stellen, weil was nicht hilft, ist, wenn sozusagen das nur mediengetrieben ist, es wird jeden Tag ein anderer Skandal durch die Medien gejagt und da sind viele schlicht nicht berechtigt.
Herr von Waldow, Sie gucken so ernst. Sie haben schon wieder Angst, dass der Gesetzgeber Ihnen die Pflicht gibt, Ihre ganzen Daten zu veröffentlichen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas ja auch ganz gut funktionieren würde, wenn es freiwillig ist. Dass also dann zum Beispiel ein Mittelständler dann sagt, jawohl, ich möchte, dass die Leute hierher kommen und angucken, wie ich hier anständig arbeite, wie ich meinen Mitarbeitern umgehe. Dann wäre das natürlich noch eine viel einfachere Sache.
Ich denke, das wird langfristig kommen, aber erwarten Sie das bitte nicht von der deutschen Wirtschaft morgen früh.
Sie meinen, dass es so ein Ranking geben wird und dass die Industrie vielleicht auch daran interessiert wäre?
Ich würde nicht mit einem Ranking arbeiten, weil Sie haben wieder die Problematik, dass wir so eine unglaublich facettenreiche Wirtschaft haben, Dienstleistungen, Industrie und was auch immer Sie sich vorstellen. Also wenn Sie beispielsweise bei mir im Unternehmen jetzt nach einer Frauenquote fragen, um dann da ein Ranking rauszumachen, 1500 Grad am Ofen und es ist staubig, es ist dreckig, da darf gern jede Frau arbeiten, aber es tun einfach unglaublich ungerne Frauen da arbeiten. Das ist leider so. Ich kann jetzt aber auch keine Frau dazu zwingen. Von daher tue ich mir mit einer Frauenquote bei mir im Unternehmen unglaublich schwer, weil ich einfach keine kriege. Wenn wir da jetzt ein Ranking draufklatschen, grün.
Also Sie haben Angst, dass es nicht gerecht zugeht mit so einer Skala, dass man das nicht zusammenfassen kann. Ich meine, ist ja ein Argument, was man ja irgendwie verstehen kann.
Ja, deswegen, ich wäre auch nicht für ein Ranking, weil es geht ja darum, dass es so geschieht, dass die Unternehmen Ansporn kriegen, sich zu verbessern. Und die Nachhaltigkeitsrankings der deutschen Industrie, da stehen immer die gleichen oben. Das sind 4, 5 Firmen, da ist BASF oder andere sind dabei. Und ich glaube, das wird vielen anderen nicht gerecht. Also man kann das sicher anders aufbauen. Es wäre ja schon ein Schritt, wenn Sie sagen, die deutsche Industrie schafft es nicht bis morgen früh. Mit morgen Abend wäre ich auch noch einverstanden. Wenn es mal startet, wenn es mal losgeht, weil aus Verbrauchersicht spielt das Verhalten von Unternehmen für die Kaufentscheidung eine zunehmende Rolle und dafür brauchen sie aber eine verlässliche Grundlage.
Aber was kann man denn machen, Herr Billen, damit der Verbraucher noch mehr durch gute Informationen und insbesondere neutrale Informationen, das ist das Entscheidende, nicht irgendwie schon produktgebundene Informationen, auf die besten Produkte hingezielt wird? Das ist für mich ein ganz zentrales Thema.
Ich habe ein paar Dinge. Geht darum, dass die umweltfreundliche Wahl, die nachhaltige Wahl, die muss die einfache sein. Also es darf nicht so sein, dass ich unendlich viel lesen und mich informieren muss. Ich brauche wenige gute, vertrauensvolle Siegel. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir die Kinder in der Schule erziehen, dass sie eins nicht machen dürfen, irgendeiner Werbung trauen, sondern dass sie einfach nüchtern gucken müssen, wie sind die Produkteigenschaften. Das ist nun das hilft nicht gegen die Fehlsteuerung. Wenn der Staat sagt, wir wollen effiziente Geräte fördern, dann muss er auch dafür sorgen, dass dafür in einer ähnlichen Weise dann auch vielleicht Werbung gemacht wird, wie für die Dinge, die nicht mehr so viel konsumiert werden sollten.
Ja, da muss der Verbraucher eben sich auch im Klaren vielleicht sein, wenn er eine bessere Welt will, muss er sich da auch drum kümmern und er muss sich darüber im Klaren sein, dass er sehr viel Macht hat und damit auch wirtschaftliche Prozesse steuern kann. Das war unser Forum Nachhaltiges Wirtschaften statt Wachstumswahn. Wir haben versucht, einige Antworten und vor allen Dingen auch Anregungen zu geben. Vielen Dank.